Hallo und herzlich willkommen zu GPUs und Gurken. Lang hat's gedauert. Das ist jetzt Folge 10. Bei mir ist nach gefühltem halben Jahr, nicht nur gefühlt, ich glaube, es ist ziemlich genau, es ist ein halbes Jahr her, der Carlo. Hallo, Carlo.
Hi, Daniel. Schön, dass wir mal wieder Zeit haben.
Ja, Zeit ist das richtige Wort. Das ist ja eine Katastrophe zuletzt bei uns. Du bist busy, ich bin busy. Aber wir haben es endlich mal wieder geschafft, miteinander zu reden und jetzt auch mal wieder aufzunehmen. Du hast ein paar News dabei.
Ja, das ist ja das Positive, wenn man eine gewisse Zeit nicht Podcasts aufnimmt. Die Welt dreht sich weiter und will weiter gerettet werden. Und ein bisschen was tut sich ja bei uns in der Tech-Branche auch im Kontext Tech-Sustainability. Und insofern gibt es in der Tat, glaube ich, die eine oder andere News aus den letzten Monaten, die es sicherlich wert ist, dass wir sie hier mal unseren Zuhörern mitteilen und sie gemeinsam diskutieren. Und ich habe auch ein Thema mitgebracht, was sich ein wenig aus diesen News ableitet. Und zwar ist es das Thema ESG und Carbon Management Software. Da tut sich derzeit sehr viel im Markt. Mhm. Und wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen darüber unterhalten, was bei euch und ein, zwei anderen großen Companies gerade los ist im Kontext Reporting. Also nicht nur, was jetzt Sustainability angeht, sondern diesen kompletten ESG- und Compliance-Kontext. Da kommt ja sehr viel auf die Companies zu. Und ich glaube, über die Sachen können wir auf jeden Fall heute mal ein bisschen intensiver sprechen, denn das wird uns in 2024 sicherlich noch intensiv begleiten, das Thema.
Absolut, ja. Da sagst du was. Die Regularien werden dichter. Und dichter, speziell wenn man in einer größeren Company ist. Ich glaube, die Zahl, die ich jetzt neulich gelesen habe, war, während eine EU Taxonomy noch 15.000 Companies europaweit betroffen sind, sind es jetzt 40.000 oder sowas für die neuen Regularien, die jetzt kommen mit CSRD. Aber ja, da tut sich gerade eine ganze Menge.
Ja, es ist massiv. Und selbst die mittelständischen Companies, wir haben jetzt kürzlich gesprochen mit einem befreundeten Private Equity Manager, die ihr ganzes Portfolio jetzt natürlich auf diese Dinge vorbereiten. Da gibt es ja auch sehr viel, was die Investoren dann wissen wollen, um das zu reporten. Und die gehen selbst bei mittelgroßen Technologie-Companies von einer Vollzeitstelle und größeren Projektbudgets aus. Und dann ist es natürlich kein DAX-Schwergewicht wie bei euch, bei Adidas, aber das ist quasi ein Vollzeitjob, natürlich. Und Wir wissen ja auch von diesen coolen NGOs, die es dort gibt. Da gibt es ja eine ganz tolle Initiative. Machen wir hier mal ein bisschen Werbung für die Peer School, in der auch natürlich Friends und Family engagiert sind, wie zum Beispiel der Frieda Olfe von TUI oder der Klaus Fesel, der bei der DATEV das Thema macht. Das ist eine tolle Community von Sustainability-Profis sozusagen aus den Unternehmen, die dort versuchen, Wissen weiterzugeben und Training und Education zu machen. Und dort heißt es einfach nur, wir sind zu wenige. Es gibt viele, viele Stellen. Es gibt viele Leute, die den Job machen müssen. Er ist äußerst anspruchsvoll und komplex. Und es gibt nur ein paar tausend Leute. Und wie du gesagt hast, da gibt es jetzt 30.000, 40.000 Unternehmen, die reporten müssen. Aber wenn man sich das anguckt, eigentlich nur 1.000, 2.000 Leute, die das mal von der Pike auf gelernt haben und ein paar Jahre Berufserfahrung haben. Also Augen auf bei der Berufswahl. Für alle jüngeren Hörer können wir hier sagen, das ist ein Job, der zumindest ein paar Jahre, glaube ich, trägt. Und ich habe so das Gefühl, Daniel, das ist nichts, was auch GPT-4 sozusagen out of the box alles tut. Ich glaube, da muss der ein oder andere in der IT und in der ESG-Unit muss da ran. Da gibt's nichts.
Nee, da kann sicherlich keine von den LLMs wirklich so direkt weiterhelfen. Nachher beim Finalisieren und beim Verbalisieren des Reports und bei den Texten vielleicht, aber da ist ja viel Legwork drin, die Daten einfach erstmal alle zusammenzusammeln und dann auch noch konform zu reporten. Ja, da gehört was dazu.
Du hast jetzt LLM gesagt, ist das nicht eine schöne Überleitung, ein guter Wortwitz? Das ist doch diese englische Bezeichnung für die Leute, die im angloamerikanischen Raum ihre Rechtsausbildung machen, oder? Ist es nicht so?
Ach so, ja, ja,
LLM stimmt. Auch steht doch für die Legal Professionals, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Du hast recht. Aber ich hatte jetzt mit LLM eher das Thema Large Language Model im Kopf. Ja, aber das stimmt.
Algo versus Anwalt.
Ja, exakt. Das ist zum Beispiel ein Beruf, wo LLM meiner Meinung nach tatsächlich irgendwie angebracht ist. Also nicht, dass es in Zukunft weniger Anwälte braucht oder dass das einfacher wird, aber ich glaube schon, dass gerade in dem Bereich solche Modelle irgendwie den Anwälten enorm viel Arbeit abnehmen können, sowohl im Formalisieren von Verträgen als auch im Evaluieren von Verträgen und vielleicht sogar dann irgendwann auch im Verhandeln von Verträgen. Aber das muss ich zeigen. Aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht sprechen. Reporting haben wir darüber gesprochen. Du hattest eine schöne News, die haben wir gerade kurz im Vorgespräch geklärt, zu Amazon.
Oh ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Und zwar Ende letzten Jahres, der ein oder andere größere Kunde hat es sicherlich schon erfahren von seinem oder seiner Key Account Managerin. Amazon Web Service hat sich bereit erklärt, in Early 2024, also quasi jetzt in den kommenden Wochen, so denn es denn hoffentlich passiert, ähnlich wie Microsoft und Google das tun, die GHG Emission Data für die Cloud Operations seiner Kunden bereitzustellen. Und zwar war es bisher so, vielleicht für all diejenigen, die noch nicht ganz so tief in diesem Thema drin sind, es ist ja wichtig, um Maßnahmen einleiten zu können, dass ich weiß, wie mein CO2-Fußabdruck ist für meine IT-Operations und gerade für die Cloud-Operations. Laut der Kollegen von Gartner machen die ja im nächsten Jahr mehr als 50% der Corporate-IT-Spendings aus. Also ist ein echt großer Block, gerade bei den etwas moderneren und innovativen Companies ja auch heute schon. Also es ist möglich, sich von den Cloud-Providern seine Emission-Data sozusagen geben zu lassen, sie anzugucken, in einem Portal, in einem Dashboard. Man kann sie auch exportieren und dann sozusagen ins Reporting einfließen lassen. Und bei Amazon Web Services war es bisher so, dass da nur die Scope 1 und 2 Emissions drin waren. Und insofern, ja, Hut ab, wir hoffen, dass es kommt. Macht vor allem die Vergleichbarkeit, wenn man so eine Multi-Cloud-Provider-Strategie fährt, zwischen den Daten natürlich leichter und ist für viele, die gerade anfangen mit dem Thema Carbon Emission Reporting, was ganz wichtig ist. Insofern, ja. Freuen wir uns, liebe Amazon Web Services. Wir sind total gespannt, gemeinsam mit unseren Kunden uns das anzugucken und ja, hoffen darauf, dass es bald live geht.
Muss ich mal mit unserem TAM nachhorchen, was da Phase ist. Ich habe auch noch nichts gesehen.
Ja, absolut. So, also das ist sicherlich was Wichtiges, was jetzt kommt. Das sollten all diejenigen, die größere Amazon Web Service Kunden sind, mal Augen offen halten und mal nachfragen. Dann gibt's noch ein paar andere interessante Dinge, die so passiert sind. Also es gab eine Vielzahl von Ankündigungen der großen Cloud-Provider, die weiter ernsthaft das Thema Net Zero verfolgen und sehr in großem Stile Power Purchase Agreements abgeschlossen haben, um sich nachhaltige Energie einzukaufen. Das heißt, jeder, der in die Cloud geht, tut da wirklich ein bisschen was für den Planeten, muss man einfach sagen. Und es sind auch ein paar weitere große Carbon Removal Deals unterzeichnet worden. Also diejenigen Kooperationen, wo die großen Cloud-Provider im Endeffekt sich Credits kaufen bei den Companies, die Carbon Air Capturing machen oder das Carbon irgendwo in Gestein verpressen oder ins Meer sozusagen aus der Atmosphäre rausholen. Und da kann man nur sagen, ja, man kann da geteilter Meinung drüber sein, aber Fakt ist, es holt das Zeugs aus der Atmosphäre raus. Und ich persönlich glaube, das sind einfach total coole technologische Ansätze, die Ingenieure, die dort arbeiten und die Software-Ingenieure, die dort arbeiten, die machen einen supergeilen Job und man kann nur hoffen, dass die in 10 Jahren einen ähnlichen Progress haben wie die Leute, die halt heutzutage Chips bauen und dass wir so eine Art Moore's Law dann haben für diese Technologien, dass wir zumindest einen Teil der Sachen aus der Atmosphäre rausziehen. Und das ist mein persönliches Highlight in diesem Kontext. Das, was dort gebaut wird an Technologie, dass sich das dann miniaturisieren lässt, und dass wir dann nicht diese großen CO2-Staubsauger irgendwo auf Island brauchen, sondern dass diese Technologie so klein wird, dass man die dort einsetzt, wo heute halt Brennstoffe verbrannt werden. Also dass man das ähnlich wie ein Katalysator irgendwann einfach in seiner Auspuffanlage hat oder bei einer größeren Verbrennung von Kohlestrom oder Gas in einer Fabrikation und man sozusagen das CO2 dort rausholt, wo es entsteht. Aber let's see, sind halt noch 10 Jahre. Hat Tesla auch gebraucht, um so ein paar Elektroautos auf die Straße zu bringen, insofern.
Ich wollte gerade sagen, so am besten die leere Sodastream-Kartusche zu Hause in die Gasheizung reinhängen und das CO2 direkt absammeln und in die Flasche füllen. Ne?
Kinder, nicht nachmachen. Das wurde von ausgewählten Profis und Experten hier vorgemacht. Bitte nicht nachmachen ohne die Mama zu Hause.
Ja. Nein, aber ich meine, solche verrückten Ideen, das ist ja genau der Punkt. Solche verrückten Ideen muss man, glaube ich, denken. Und wenn es nicht genügend Leute geben würde, die so verrückte Ideen haben und auch dran glauben und nachverfolgen, dann wären wir sicherlich bei vielen Themen nicht da, wo wir wären. Also Elektroauto, was war damals das Statement? Ich mache ein Elektroauto, aber in sexy. Also wenn es sexy sein muss, muss es schnell sein. Hat funktioniert. Nimmt man Lotus Elise, packt einen Elektromotor rein, ein paar Batterien. War das sonderlich praktisch? Nee, hat aber Spaß gemacht.
Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht abschwenken und anfangen, diese politischen Sabotageakte noch zu kommentieren, die damit einhergehen, denn wir wollen uns ja heute über IT und Tech Sustainability unterhalten. Ich würde es so machen, Dani, ich kann ein, zwei der relevanten News oder der Sachen, die wir gesehen haben in den letzten Monaten, die so passiert sind, vielleicht noch auf den Tisch legen und dann können wir gucken, wie wir zu unserem Thema Wandel im ESG Reporting-Software-Markt, wie wir da hinkommen, das diskutieren. Denn wie gesagt, wenn so viel passiert, dann gleitet man da immer ab. Absolut. Was man vielleicht erstmal so zementieren sagen kann, die lieben Kollegen von Gartner haben zumindest das Thema Sustainable Technology Ende letzten Jahres, als sie ihre Tech-Trends für das heutige Jahr sozusagen publiziert haben, auch wieder mit draufgepackt. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist immer noch eines der Top 10 strategischen Themen. Diese eine IBM-Studie, die ich da angesprochen hatte, wo 5000 Entscheider befragt wurden, also echt schön, die haben echt Geld in die Hand genommen, um auch viele Leute zu befragen, CXO-Level, die hat einen tollen Namen und der bringt uns auch zu unserem heutigen Thema ein Stück. Und zwar heißt diese Studie, wo es um IT-Sustainability geht oder um Sustainability und Tech, heißt Beyond the Checking Box. Also das ist eigentlich genau das, die große Frage, laufen wir nur hinterher, um fürs ESG-Reporting die Boxen auszufüllen? Oder können wir aus diesem Thema Tech Sustainability eigentlich mehr holen? Ne? Ist das ein Thema auch für die Strategie, auch für die Innovation? Wir glauben daran, deswegen sitzen wir heute hier an einem busy Montag sozusagen, wo es viele operative Sachen zu tun gibt, weil es natürlich ganz viele spannende Sachen gibt, die man tun kann, auch mit neuen Daten, mit neuer Software, mit AI und. Aber das leidige Thema, wie können wir dafür Sorge tragen, dass wir alle relevanten Daten uns intelligent zusammenziehen, gut strukturieren, automatisiert zur Verfügung stellen, Schnittstellen bauen, um Reporting nicht wie früher im Endeffekt mit Excel oder mit Bleistift und Klemmbrett zu machen, sondern das, was wir in den letzten Jahren auch in anderen Kontexten gebaut haben, quasi Data Flows, richtige Data Architekturen, dafür nutzen, dass wir automatisiert auf Knopfdruck Reporting-Anforderungen erfüllen. Davon sind wir leider im ESG-Bereich noch weit weg. Liegt, glaube ich, daran, dass es immer wieder neue Sachen gibt, die kommen und auch die Regularien sich ja immer wieder ändern. Und immer, wenn man denkt, wir sind jetzt fürs Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ready, dann heißt, es kommt jetzt doch anders und da werden halt Sachen rausgestrichen. Ja, das gibt's natürlich auch. Aber
das was du sagst, also A, kommen Gesetze immer anders, als man sie dann doch noch mal im letzten Entwurf gesehen hat. Ich erinnere an unsere Folge zum Energieeffizienzgesetz. Aber es ist so ein bisschen hinterherlaufen. Also es ist wirklich manchmal auch echt so ein bisschen hinterher. Oder dann treffen eine Dinge, die man so gar nicht auf der Karte hatte. Also ein so ein Thema in meinem Research für eine Folge, das müssten wir eigentlich nochmal machen über Immersion Cooling, bin ich auch drüber gestolpert, dass die Chemikalien, die man dafür bräuchte, die sehr, sehr positiv sind, jetzt schon in verschiedenen Ländern dieser Welt komplett verbannt wurden. Und deswegen ist die Möglichkeit, aber das geht jetzt viel zu sehr ins Detail, aber sagen wir so, die Möglichkeit, das was zu nutzen an non-conductive, also an nicht leitenden Kühlflüssigkeiten, die haben immer irgendein Hinkefuß dabei. Und in manchen Ländern dieser Welt darf man sie gar nicht mehr einsetzen. Das ist der Grund, warum zum Beispiel 3M das nicht mehr herstellt.
Also wir wissen es nur von einigen großen Data Center Providern und Partnern, mit denen wir viel zu tun haben, dass die halt sehr stark auf Wasserkühlung gehen. Mhm. Was ja gerade in dem Kontext AI-Hype natürlich relevant ist, wenn man jetzt anfängt, ganz viele GPUs auch kühlen zu wollen. Aber das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Du hast dich da reingearbeitet und wir haben ja auch die Idee, demnächst den einen oder anderen Gast einzuladen. Und ich glaube, das wäre mal ein cooles Thema. Für die echten Nerds reden wir über Datacenter, Energie und wie wir die ganzen heiß gelaufenen Kisten wieder kühl kriegen in Zukunft. Und ja, gucken uns jetzt einfach mal an, was gibt's zum Thema Reporting zu sagen und zu wissen und was ändert sich da eigentlich gerade, auch gerade bei den großen Companies?
Also uns trifft natürlich die volle Breitseite an Reporting-Regularien, die es da so gibt. Wenn man über eine Company redet in der EU, die global tätig ist, dann kann man im Prinzip davon ausgehen, man muss einmal den großen Rundumschlag machen. Und da sind nicht nur so Sachen wie die Lieferkettengesetze mit drin, die in der EU oder zumindest in dem Fall halt in Deutschland hinterlegt sind, sondern dann hat man natürlich irgendwie Supply Chain Acts aus Nordamerika, aus stellenweise aus Mittelamerika oder. Da kommen so Späße rein wie Regularien von verschiedenen Chemikalien, was ich gerade schon erwähnt habe. Da kommen so Thematiken rein wie auch Forced Labor Acts und Child Labor Acts, absolut korrekterweise, was jetzt vielleicht im Rahmen ESG man nicht so sehr und nicht sofort auf der Karte hat. Dann kommen so Thematiken, die uns sicherlich treffen werden, was Regularien rund um, und das war mir auch dann neu, das habe ich von den Kollegen intern gelernt, Einfluss auf indigene Völker durch Deforestation, also durch Entwaldung in Amazonien oder sowas passiert. Das muss man auch alles auf der Karte haben, das muss man auch alles reporten. Aber ich sag mal, die großen, die wahrscheinlich jetzt jeder im Kopf hat, sind so Thematiken EU Taxonomy und CSRD, weil die werden uns als großes EU tätiges Unternehmen auf jeden Fall treffen.
Und das sagst du ja, Daniel, der du ja A, die Projekte intern auch kennst und die Kollegen gut kennst, die sich mit Nachhaltigkeit und ESG-Reporting ja intensiv beschäftigen. Das nicht erst seit gestern, also ich weiß es ja von euch, auch jeder, der euren Nachhaltigkeitsbericht liest, weiß, da sind ein paar Leute, die kennen sich damit gut aus, die sind da ganz tief drin und das ist nicht eine Person, die das bei euch macht, sondern es sind wirklich viele, viele Kollegen und selbst in der IT habt ihr eine ganze Menge Leute, die nichts anderes machen als Daten aus verschiedensten Quellen und Applikationen rausholen, transformieren und bereitstellen, dafür Sorge tragen, dass die Audit Trails, ne, und die Data Lineage gewährleistet sind, also dass man weiß, die Daten sind halt nicht irgendwie manipuliert oder verändert oder überschrieben worden und. Genau. Also das ist natürlich bei euch schon, ich würde mal sagen, State of the Art. Das spielt in der Champions League, was die Regulierung angeht. Eure Kollegen würden vielleicht auch gerne mal in der Kreisliga spielen, was die Regulierung angeht und die Standards, glaube ich. Aber wir können es ja mal versuchen, vielleicht für unsere Zuhörer auch so ein bisschen abzuschichten und das Thema nochmal ganz leicht zu strukturieren. Vielleicht 1, 2 Trends und Dinge am Markt, die das reflektieren, was der Daniel gerade geschildert hat. Was also die Anzahl, die Tiefe und die Komplexität in der Regulierung für globale Unternehmen aus Europa heraus wirklich massiv ist, kann man daran ablesen, Punkt 1, dass eine der Software-Companies, die dieses ESG und Carbon Reporting machen und anbieten, eine Firma namens Watershed aus den USA, die sind erst 3, 4 Jahre alt, das ist eine professionelle, cloud-basierte SaaS-Software-Company, haben gerade eine 100 Millionen Finanzierungsrunde abgeschlossen, auch auf einer entsprechend hohen Bewertung. Das heißt, wir sind jetzt in Ende 2023, Anfang 2024 in einer Marktphase angekommen, wo wir die ersten ESG-Software-Unicorns gesehen haben. Es gibt auch 1, 2 sehr coole Companies in Paris, also auch in Europa gibt es da ein paar wirklich richtig gute Companies, die in ähnlicher Größenordnung Geld eingesammelt haben. Jetzt muss ich immer nur ein bisschen aufpassen. Wir können auch einige der Namen natürlich da nochmal nachliefern. Ich muss immer nur gucken. Da gibt es auch 1, 2, die ich immer mal gerne verwechsle. Ich habe jetzt gerade von Sweep gesprochen. Das war eine der Companies aus Paris, die einen ähnlichen Track Record hingelegt haben. Aber auch aus Deutschland eine Makerside oder eine Carpen, die sich jetzt eher auf den Bereich Supply Chain Emissionen und Supply Chain Management und diese sogenannte Lifecycle Assessment Analysen fokussieren, also auf die produktbezogenen Reporting-Dimensionen. Ja. Also das sind Dinge, die passieren. Die Anforderungen sind auch ganz anders. Also es gab früher Companies, die, ich sag mal, klassisches ESG oder EHS, also Environment, Health und Safety Reporting gemacht haben. Also das, was Daniel gerade sagte, wie geht man mit gefährlichen Chemikalien um in der Fertigung? Was gibt es da für Standards und Regularien bei der Entsorgung zu bedenken? Also da gab es so 30, 40 Spezialisten, die in den letzten 20 Jahren im Endeffekt so eine Art Umwelt- und Reporting-Software gemacht haben. Dann gibt es so eine neue Gruppe dieser, ich sag mal, hippen, schnell wachsenden, aus dem Carbon-Management kommenden Startup-Companies, die fokussiert auf das Thema Scope 1, 2 und vor allem Scope 3 Emissionen messen und im Rahmen der EU-Regulierung, im Rahmen der ganzen Carbon-Diskussion halt aufkommende Regulierung sich drum gekümmert haben. Und jetzt gibt es noch quasi eine dritte Kategorie, das sind Companies, die entweder für branchenbezogene ESG- und Carbon-Reporting-Lösungen bauen, also für die Immobilienbranche, für die Food-Branche, also überall dort, wo es nochmal branchenbezogene Spezifika gibt, ne? Also die so komplex sind, dass man das mit einer generischen Lösung nicht abdecken kann, die fallen dann auch noch damit rein. Und dieser Markt, und das ist interessant, also wie gesagt, in diesem Markt der Speziallösung gehört, wie du auch gesagt hast, das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch noch mit rein. So. Und das Verrückte ist, für all diese Sachen gab es halt Lösungen. Und jetzt ist dann jemand wie Daniel in der Situation und sagt, was kaufe ich denn jetzt? Will ich vier verschiedene ESG-Lösungen kaufen? Oder gibt es Companies, die in einem Plattformansatz es mir ermöglichen, diese unterschiedlichen Felder des Reportings, die ich beackern muss, abzudecken? Und das ist gar nicht so ohne. Das heißt, aus dem, ich sag mal, bisschen ESG-Reporting, was der eine oder andere da vielleicht auf dem Schirm hat, geht so ein ganzer Fächer an Reporting-Anforderungen auf, die ich häufig mit einer Software überhaupt nicht erschlagen kann, sondern dann brauche ich entweder so eine ganzheitliche Lösung und ich brauche so ein richtiges, ich nenne es jetzt mal ESG-Portfolio-Management. Verschiedene Lösungen, die miteinander integriert werden müssen. Und ich habe so die ganz klassischen Make-or-Buy-Diskussionen, die ich führen muss. Und diese Fragen, pumpe ich all meine Daten in ein Tool rein, dann bin ich super abhängig von diesem Hersteller. Oder baue ich mir ein großes ESG-Data Warehouse auf, wo alle meine Daten in einem richtigen Format drin sind. Und dort bedienen sich dann die anderen Applikationen fürs Reporting. Das heißt, das sind relativ große und entscheidende Fragen gewesen. Vielleicht nicht, was die Größe dieser Applikationen angeht, aber was die Unternehmenskritikalität angeht. Denn was man jetzt ja leider wieder gesehen hat, man ist auch gerade in Europa sehr gerne dabei, mit großen Strafen zu drohen oder das auch umzusetzen. Das heißt, was wir hier vor uns haben, ist so gegebenenfalls auch eine neue Klagewelle. Gerade wenn wir davon ausgehen, dass natürlich auch viele Aktivistengruppen sehr, sehr gerne das in den Blick nehmen, was die großen Firmen tun. Aber wir wollen ja niemand den Spaß verderben. Du hast ja auch gerade noch einen Punkt.
Nee, aber das trifft es. Also das sind auch so die Richtungen, die wir gerade sehen. Also natürlich irgendwie die Spheras dieser Welt, die man irgendwie klassischerweise kannte aus dem EHS-Kontext, was du gerade schon gesagt hast, sehen wir vertreten. Ich glaube, es hängt immer so ein bisschen davon ab, also Wenn ich jetzt die Zukunft vorhersagen müsste, würde ich wahrscheinlich behaupten, was wir sehen nach wie vor, sind noch viel mehr kleine Startups, die sich auf irgendwie eine Nische konzentrieren. Dann aber im Rahmen von so klassischen Ökosystemen Diskussionen einfach out of the box Schnittstellen bieten zu den etablierten großen Herstellern, die in Form von einer Plattform irgendwie funktionieren. Und auch da sehen wir ja den Move aus anderen Bereichen, die jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel mit dem Thema ursprünglich zu tun hatten, aber da auch immer mehr Berührpunkte sehen und immer mehr Demand dafür sehen, dass die sich da reinfuchsen. Also eine Microsoft mit der Cloud for Sustainability, die auch immer weiter ausgebaut wird. Eine SAP ist da gerade was das Thema Reporting und Regularien angeht, auch sehr, sehr, sehr aktiv. Also das sehen wir natürlich schon und das sehen wir auch hier und da. Das, die Schwierigkeit, die ich dann manchmal damit habe, ist, auf der einen Seite möchte man natürlich ein sehr audit-compliant Reporting haben und am besten out of the box mit einem Knopfdruck, sodass man sich nicht wahnsinnig großartig drum kümmern muss und irgendwie Kopfschmerzen haben muss, wenn man jetzt irgendwelche Zahlen hat und dem Auditor nachweisen muss, wo kommt das denn her und sind denn irgendwie wirklich irgendwie zertifizierte Datenquellen dafür genommen worden. Also das Thema Lineage oder auch das Thema, wenn Hochrechnungen stattfinden, so und so viele Stunden, mit welcher GHG-Quote wurde das gerechnet. Und das sind ja alles Sachen, die müssen irgendwie an der Stelle zertifiziert sein, wenn man das Reporting macht. Auf der anderen Seite sehe ich schon, dass wir hier und da auch, um im Planungsprozess da besser drauf zugreifen zu können, auf kleine spezialisierte Anbieter gehen, die im Grunde nur ihre Daten bereitstellen oder irgendwie in der Nische einen kleinen Calculator haben, sei es jetzt für eine Logistikoptimierung oder sowas, die man dann an der Stelle direkt mit anbinden kann für einen Procurement-Prozess. Mit welchem Logistiker arbeite ich denn zusammen? Ich könnte irgendwie von A nach B über Airfreight gehen, über Reederei A, über Reederei B, über Logistikunternehmen C und das hat dann irgendwie folgenden Impact. Also das ist natürlich ein Thema, was wir sehen und wenn ich jetzt sicherlich irgendwie eine Voraussage treffen müsste, ist, da wird es noch viel mehr geben, weil noch nicht jede Nische ist abgedeckt. Gerade Carbon, denke ich, ist schon viel. Da gibt es nicht mehr so viele Lücken, aber wenn es jetzt irgendwie weitergeht, Water Management, Waste Management, Hazardous Material, Biodiversity, da ist noch ein guter Weg zu gehen. Da ist wirklich noch ein guter Weg zu gehen.
Also du hast jetzt ein, zwei wunderbare Sachen angesprochen. Ich mag die mal mit Beyond Carbon umschreiben, ne? Also zumindest ja. dein Hinweis. Wir haben in den letzten Jahren extrem intensiv von vorne nach hinten halt uns die CO2-Emissionen natürlich angeschaut. Ist vollkommen richtig, ist ja für viele auch noch Neuland, muss man sagen, ist ein wichtiger Regulierungsbestandteil. Vor allem, wenn man hinzunimmt, und ich glaube, das ist ein Major Step und das ist auch jetzt wichtig bei der Auswahl einer entsprechenden Softwarelösung. Früher hat es ausgereicht, wenn man irgendwie eine Schätzung abgegeben hat und teilweise das einfach auf Basis von Scope 1 und 2, also Energieverbräuchen, gemacht hat. Die neuen Regularien sehen vor, dass man diese sogenannten Scope 3 Emissionen auch mitkalkuliert. Und das bedeutet jetzt für all diejenigen, die noch nicht so firm sind in dem Thema, dass man alle vorgelagerten und nachgelagerten Prozessschritte und Supplier sozusagen und deren Emissionen mit berücksichtigt. So, das ist natürlich, das ist ein hartes Ding. Das heißt, da muss man genau überlegen, wie funktioniert die Collaboration, die Datenübergabe von mehreren hundert oder mehreren tausend Suppliern, auf welche Datenstandards kann man sich da sozusagen einigen, welche gibt es vielleicht auch schon, da gibt es auch Branchenstandards, die man nutzen kann. Aber da muss man einfach drauf achten und der Punkt, den du gerade gemacht hast, Daniel, sehe ich auch so ganz wichtig, es gibt nicht nur CO2, sondern es gibt Wasserverbrauch, es gibt das Thema Deforestation, gerade in Europa, großes Thema, und es gibt das Thema Biodiversität, also das heißt, da kommt noch viel hinzu. Wenn wir also über Fußabdruck reden in den nächsten Jahren, wird es nicht nur der CO2-Fußabdruck sein, sondern das wird sozusagen ein ganzheitlicher Nachhaltigkeitsfußabdruck sein mit mehreren Dimensionen. Ich glaube, der wichtigste Punkt, den du jetzt reingebracht hast, um uns vielleicht so ein bisschen aus dieser Hase-Igel-Situation rauszubringen, wo viele Entscheider in den Companies ja derzeit das Gefühl haben, ich werde die ganze Zeit gejagt. Also immer, wenn ich denke, ich bin schnell, ist da vorne der Igel und sagt, hier bin ich schon, hier gibt's wieder eine neue Regulierung, bitte nochmal neu anfangen, wieder neue Requirements. Die wirkliche Chance, oder es gibt hier Chancen und Möglichkeiten, im Endeffekt so vor die Welle zu kommen und zu überlegen, wie baut man, du hast es im Vorgespräch schön gesagt, sich so eine Zielarchitektur auf, die rückwirkend aus der Zukunft kommend die Anforderungen der Regularien und Standards, die in den nächsten Jahren kommen, und die ganzen guten Lobbyisten und Anwälte wissen das, diese Diskussionen, die Gesetze sind ja alle schon in Diskussion. Das heißt, wir können relativ gut die nächsten 2-3 Jahre sozusagen die regulatorischen Anforderungen rückdatieren auf das, was uns in den nächsten 12 bis 18 Monaten passiert. Und ich glaube, jeder, der macht, der da wirklich Best Practice macht, der macht Reporting nicht nur das, was er gerade muss, sondern idealerweise guckt man sich an, was sozusagen zukünftig an Anforderungen gestellt wird, versucht es gemeinsam mit seinem Rechtsbeistand und Wirtschaftsprüfern runterzubrechen in die konkreten Datenanforderungen und hat diese Informationen und wer es gut macht, baut die in die Produktplanungs- und auch in die Go-to-Market-Strategien ein. Das ist zwar natürlich ein total hartes, dickes Brett, aber wenn man dann weiß, in welchen Markt man mit welchem Produkt nicht rein muss, weil es regulatorisch keinen Sinn macht, weil vielleicht in einem Markt bestimmte Chemikalien und Inhaltsstoffe verboten sind und ich das in meiner Bill of Material genau weiß, dass das halt in dem Produkt drin ist, dann kann ich, ich sag mal, viele Dollars natürlich sparen und viele Euros und meine Marketing- und Vertriebs- und Supply-Chain-Kosten vielleicht auch runterbringen. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, aber das wäre, glaube ich, so ein idealer Case, dass man irgendwann so gut ist, dass man das antizipiert, was kommt und in die eigene Produktplanung, ins Innovation Management, ins Design mit reinkippt und idealerweise das weiß, bevor man irgendwie 7000 Container Produkte irgendwo hingeschickt hat. Ne? Nur um dann festzustellen, hey, sorry, ist nicht, kommen hier nicht mehr an, die Produkte.
Ja, ich glaube, bei 7000 Container hat man irgendwas falsch gemacht, aber manchmal drehen sich auch die Gesetze so schnell, dass man es nicht mitbekommt. Speziell, wenn man jetzt als deutsches Unternehmen global tätig ist, dann hat man irgendwo eine Local Law in, keine Ahnung, Peru, in Chile, oder sogar ein Local State Law in den USA. Dann hat man vielleicht auf der Karte, was die USA gerade macht, aber dann ist Kalifornien Vorreiter oder sogar New York als Stadt. Ich weiß, ich schweife schon wieder ab, aber zum Beispiel was den Benutzung von AI im Employee-Umfeld ist New York sehr, 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 sehr restriktiv. Also das ist wahrscheinlich restriktiver als das, was man in Europa machen kann. Und dann guckt man, hat man das US-wide Law im Kopf, aber nicht, dass es da noch eine lokale New York-Regularien geben kann. Und das passiert ganz schnell. Aber ja, da gibt es genügend externe Unterstützung und Hilfe, die man sich holen kann, die sowas eigentlich auf der Karte haben und die einem da helfen können, vorbereitet zu sein.
Du hast gerade was Schönes gesagt, auf der Karte haben. Ich habe auch das Gefühl, es gibt wirklich viele gute Experten in den verschiedenen Domänen. Was ich mir manchmal noch so ein klein wenig wünsche, habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht gibt es jemand, der sowas hat. Wäre so eine Art World Map und Navigator, dass man sozusagen einfach in seine Zielmärkte reinfliegen kann, auch entlang der Supply Chain und dann da quasi landet. Und dann geht es auf, so ein bisschen Raumschiff Enterprise-mäßig, so ein Screen, wo du dann genau siehst, welche Regularien auf deinem Produkt oder auf welchen Teilen der Supply Chain für dich sozusagen applyen. Ne? Das heißt, die Navigation und die Discovery-Möglichkeit, also das, was wir so in der IT, Architecture, Portfolio Management, auch im Code, was wir versuchen zu bauen, ich finde, das fehlt da noch ein bisschen. Kann natürlich auch sein, dass die ganzen Law Firms sagen, wir wollen lieber für 4.000 Euro Tagessatz irgendwie noch ein bisschen länger verkaufen.
Das wollen die sicherlich. Das wollen die sicherlich. Aber das ist schön, dass du das sagst, weil das wird ein Thema für uns dieses Jahr werden. Und wir haben losgelegt, daran zu arbeiten, dass man das hinkriegt. Wir haben eigentlich zum Beispiel einen ganz guten Übersicht, ist jetzt nichts für den Sustainability in IT Podcast. Aber wir haben natürlich so eine Übersicht, was das für Local Data Privacy Laws bedeutet. Das wird auch ganz gut getrackt. Wir haben so eine Übersicht jetzt gerade gemacht für den globalen Usage von AI. Da sind wir eigentlich auch ganz, ganz gut aufgestellt. Und jetzt für das Thema ESG sind wir auch gerade dabei, das zu tun.
So, also wer wissen will, wie man sowas macht und baut, kann sich vertrauensvoll an Daniel wenden. Ich kann dem einen oder anderen noch mitgeben, wer sich dafür interessiert, wie der Markt für ESG und Carbon Software Company sich ein Stück weit ändert. Vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache. Vielleicht können wir den Link in die Kommentare werfen. Das, was wir derzeit jetzt auch so ein bisschen geschildert haben, ist Basis eines Research. Wir haben also ein paar Monate uns den Markt aktuell angeguckt. Mit einem Partner in der Schweiz, zusammen mit der Swisscom, die da auch sehr aktiv sind, um ihren Kunden gute Ratschläge geben zu können, was denn jetzt die richtige Wahl ist. Gilt natürlich so, dass das für jeden individuell anders ist, aber da gibt es auf jeden Fall eine eine Studie, die so ein Marktradar darstellt und wo wir versucht haben, einfach mal die verschiedenen Selektions- und Bewertungskriterien und Trends, was ist denn wichtig, wenn ich mir so eine ESG- und Carbon-Management-Software anschaffen will, worauf man achten muss. Vielleicht so ein paar Sachen zum Quantifizieren ist nämlich nicht so einfach. Wir haben über 240 Firmen gezählt, die in diesem Market Space drin sind. Da ist Asien jetzt nicht mit drin gewesen. Also das war das, was hauptsächlich für die europäischen und amerikanischen Companies relevant ist. Also über 240 Firmen, die in diesem Markt aktiv sind und Softwarelösungen anbieten. Das heißt, wer da so ein bisschen reindrillen will und sich das mal anschauen und so ein bisschen Hintergründe nachlesen will, kann da einfach reinschauen. Und vielleicht am Ende, weil wir ein paar Statements ja auch zu Amazon gemacht haben, die jetzt die Scope 3 Daten rausgeben. Du hast Microsoft angesprochen. Da vielleicht ein Satz nochmal dazu, bevor wir abschließen. Diese Microsoft Cloud for Sustainability ist für den einen oder anderen Kunden vielleicht auch deswegen interessant, weil dort die Features derzeit sehr stark ausgebaut werden. Es gibt eine Trial-Runde oder ich glaube bei Microsoft heißt es anders. Auf jeden Fall gibt es eine Testrunde für einen neuen ESG Data Lake, dass man also sozusagen einen Platz hat, wo man seine Nachhaltigkeitsdaten speichert. Und wen das interessiert, kann sich das hier mal angucken, nebst ein paar anderer Module. Und ansonsten kann ich nur sagen, die Empfehlung, die du gegeben hast, das ist sicherlich was Gutes und Zentrales, dass man sich so eine Zielarchitektur versucht mal zu bauen, so einen ökosystembasierten Ansatz, wo man über APIs und Schnittstellen dann agiert, nicht wild irgendwie 15 verschiedene Lösungen punkt-zu-punkt-mäßig integriert. Vielleicht ist das für uns auch mal eine Hausaufgabe zu sagen, wie sieht denn eine optimale Zielarchitektur aus für unterschiedlichste ESG-Lösungen, die dann zumindest für große Unternehmen in Europa also ein Blueprint sein kann, wie verschiedene Lösungen da miteinander umgehen. Denn wir wollen hier natürlich auch niemanden zu irgendwas bekehren und alle Firmen oder die Firmen, die sehr stark SAP-Footprint haben und da alle LCA-Daten und Produktdaten drin haben, die fahren häufig mit sowas natürlich gut, aber so einen ökosystembasierten Ansatz und sehr stark schnittstellenbasiert zu arbeiten, ist sicherlich ganz klug. Und basierend auf deiner Idee, Daniel, das nehme ich mal mit, vielleicht haben wir irgendwann mal Zeit, ein bisschen zu scribbeln und kommen mal mit so einer Zielarchitektur um die Ecke. Wer sowas vielleicht schon gemacht hat, immer gerne Mail und Beispiel an uns. Wir finden es immer großartig, wenn man sich da austauschen kann und wir auch das eine oder andere sehen. Und das wäre es zumindest so von meiner Seite und als Intro zu dem Thema.
Ja, das zweite Thema ist ja auch Daten sammeln und reporten und Audit-Compliant reporten ist eins, aber was man ja eigentlich dann auch noch möchte, ist irgendwie eine Software-Unterstützung, die einem sagt, bin ich denn on track, um mein Ziel zu erreichen? Weil es gibt ja auch gewisse Reduktionsziele, die Unternehmen erreichen müssen oder zumindest erreichen wollen in dem einen oder anderen Claim. Also jetzt im Rahmen EU Taxonomy gibt dir keiner einen Target vor, aber indirekt ist das Target dann doch da. Insofern ist es dann auch natürlich spannend zu haben, eine Software zu haben, die einem unterstützt und sagt, naja, mit den ganzen Initiativen, die du jetzt geplant hast, bist du noch x Prozent von deinem Ziel weg. Und das auch nur, wenn das nach Plan kommt. Und das ist zum Beispiel was, wo ich auch sage, das kann nicht jede Lösung, hilft dabei enorm. Und ich glaube, da wird sich auch noch was tun, um jetzt nochmal auf das Thema AI und LLM zurückzukommen. Ich glaube, da wird sich auch noch was tun im Rahmen von Copilots, die einem dann Empfehlungen aussprechen und sagen, hast du das schon gemacht, hast du das schon gemacht, hast du das schon gemacht.
Da würde ich sagen, da warten wir drauf. Vielleicht gibt's mal die eine oder andere Zuschrift. Da sind ja viele junge Companies auch am Experimentieren. Wir freuen uns. Wir testen diese Sachen auch immer sehr gerne aus. Also meldet euch einfach bei uns. Und ich würde jetzt schließen mit Beyond the Checking Box. Es ist auch cool, mit diesen Daten zu arbeiten und da was draus zu machen, sich nicht jagen zu lassen. Und ich sag mal, jeder, der dort eine gute Transparenz hat, muss man ja mal im Positiven sagen und vielleicht im Positiven schließen. Damit kriegt man dann teilweise die Kollegen auch dazu, einfach noch ein bisschen mehr zu tun. Und zwar egal, ob es in der IT und im Business ist. Wenn wir die Daten haben und wissen, was wir tun, ist das immer ein guter Starting Point. Und mit ein bisschen AI und Spielerei macht das ja teilweise auch echt Spaß.
Absolut. Super. Damit haben wir es für heute, oder?
War schön, wieder anzufangen. Wir geloben weitere Themen und demnächst auch mit ein, zwei spannenden Gästen. Absolut. Startet gut ins neue Jahr und tut was für den Planeten.
Alles klar, macht's gut. Danke. Ciao.